Jetzt schauen wir uns das Zitat noch im Hinblick auf ihre Biografie an. Königin Victoria stand bei ihrer Geburt an fünfter Position in der Thronfolge und ist dann ja tatsächlich mit 18 Jahren dann hat sie den Thron bestiegen. Sie galt schon auch als Kind als sehr robust und willensstarkes Kind. Das können wir ja auch an ihrem Chart ablesen, dass sie das Herzzentrum definiert hat und auch die Milz sehr, sehr stark definiert hat und war auch schon als Kind bekannt dafür, dass sie gelegentliche Tobsuchtsanfälle bekommen hat, was wir dem gerade auch sehr unbewussten definierten Emotionalzentrum zuschreiben können. Und noch zusätzlich mit dem Kreuz des schlafenden Phönix, wo wir das Tor 55 finden am Emotionalzentrum auf der unbewussten Seite. Das Tor, was für den Spirit zuständig ist, für die Geisteshaltung und auch für die Stimmungswechsel. Sie hat eine oberflächliche Schulausbildung genossen, entsprach zwar schon den jungen Adelstöchter, aber war letztendlich dann unzureichend vorbereitet auf ihre Rolle als zukünftige Monarchin, was ja schon relativ früh auch dann feststand. Sie konnte immerhin fließend Deutsch-Französisch sprechen, neben Englisch natürlich und auch ein wenig Latein und Italienisch. Und sie war unter dem großen Einfluss von John Conroy, das war der Nachlassverwalter ihres Vaters, der sehr früh verstorben ist, schon war Victoria erst wenige Monate alt. Und der hat dann eine sehr dominante Stellung im Haushalt bekommen und hatte einen großen Einfluss auf Victorias Mutter und somit natürlich auch auf Victoria. Er hat sich nämlich erhofft, auf die Regentschaft Einfluss zu erhalten und hat deshalb dann Kontrolle ausgeübt auf die Mutter und auf Victoria und hat auch dafür auch gesorgt, dass Victoria isoliert wurde und auch bewusst eine zielgerichtete Vorbereitung auf die Thronfolge dann auch unterlassen. Er hat dann kurz bevor sie dann den Thron bestiegen hat, sehr stark auch unter Druck gesetzt, dass sie ihn als Privatsekretär einsetzen sollte, damit er eben dann, wenn sie die Regentschaft übernimmt, dann auch diesen Einfluss hat als Privatsekretär, als rechte Hand der Königin. Und sie hat sich dann, hat sie hier ihre sehr starke Kraft, gerade mit dem Tor 34, das Tor 34, was sie ja erdet in ihrem Inkarnationskreuz, den Halt gibt, die mit Macht und Gewalt sich auf eine selbstbestärkende Art und Weise dort auch widersetzt und hat ihn nicht eingesetzt. Obwohl sie so stark unter Druck stand, auch von anderen Menschen unter Druck gesetzt wurde und auch in der Zeit wohl auch sogar krank war, hat sie das mit dieser Macht dann aber auch zustande gebracht, indem sie ihre Macht im Hier und Jetzt zum Ausdruck brachte, auf diese archetypische, machtvolle Art und Weise mit der 34-57 und auch ihren ganz eigenen Überzeugungen folgte mit der 34-10. Als sie dann den Thron bestieg im Juni 1837, war sie, wie gesagt, erst 18 Jahre alt und galt als eine lebenslustige, energetische, humorvolle junge Frau, die, wie gesagt, aber auch sehr jähzornig werden konnte. Wenn wir uns dann auch im weiteren Verlauf dann anschauen, wie stark sie über gewisse Männer dann auch beeinflusst wurde, beziehungsweise geprägt wurde, die dann für ihre Regentschaft ja auch dann eine Wirkung hatten, ist einmal natürlich der Einfluss von John Conroy, dem Nachlassverwalter, in ihren jungen Jahren sehr, sehr prägend gewesen. Und wenn wir uns das im Hinblick auf ihre Charts anschauen, sehen wir ja, dass sie sehr, sehr stark ist und auch auf diese sehr selbstbestärkende und emotionale und auch ehrgeizige Art und Weise den Drang Erster sein zu müssen und auf der anderen Seite über das Kopp-Aschner-Zentrum, gerade was den mentalen Bereich sehr, sehr offen ist und dadurch natürlich auch beeinflussbar bzw. auch beeinflusst wurde. Gerade was auch die jungen Jahre anbelangt, in den jungen Jahren werden wir am stärksten konditioniert. Und hier kann man wirklich sagen, mit dem offenen Aschner-Zentrum, dass sie hier ja eine gewisse Gehirnwäsche auch erhalten hat. Und ja, dass der Einfluss von John Conroy eine erhebliche Rolle spielte. Und wir sehen auch noch an anderen Stellen in ihrem Chart, dass sie auf der anderen, also diese Offenheit, jetzt gerade was auch das offene Kopf-Aschner-Zentrum anbelangt, aber auch so generell ihre Offenheit, empfänglich zu sein für das Außen und auf der anderen Seite diese Spannung, diese sehr selbstbestärkende und individuelle Art, die eben nicht beeinflusst werden will, diese Spannung sehr stark war. Und die Offenheit, also dass man sie überhaupt beeinflussen konnte mit ihrem starken Chart, ist einmal mit dem Kopf-Aschner-Zentrum sehr schön zu sehen. Dann haben wir überhaupt das Thema Offenheit auch mehrfach angesprochen, nämlich einmal auch über die, das Tor 22 am Emotionalzentrum unbewusst, das Tor der Anmut und der Offenheit. Also hier finden wir auch für eine Königin natürlich auch eine sehr schöne Veranlagung, nämlich die Anmut, also mit Anmut dann auch regieren zu können, wenn es auch auf individuelle Art und Weise passiert. Und hier auch die Offenheit zu haben, das ist ja auch das Tor des linken Ohrs, das Ohr, das in der Welle hört, was die Stimmungen mitbekommt und dann offen ist für etwas oder auch nicht, also anmutig ist oder unmutig ist. Und dann haben wir das Tor 13 in der vierten Linie und zwar zweimal. Und hier ist das Tor 13 das Tor des Zuhörens, also auch wieder eine Offenheit zu haben oder auch nicht. Und hier auch in dem Text Offenheit, die zur Erschöpfung und dem Bedürfnis nach Stille führt. Aber erstmal in der vierten Linie das Generelle, dass man in seinem Netzwerk oder auch in Freundschaften, in Vertrauen sehr offen ist und über dieses viele Netzwerken dann aber auch natürlich ermüden kann. Aber hier sehen wir auch nochmal dieses Zuhören, also dass sie durchaus in der Lage war, auch zuzuhören, eine Offenheit zu haben. Und im Tor 55 in ihrer fünften Linie, die hier im Pfeil geschalten ist, in ihrem Inkarnationskreuz auf der unbewussten Seite am Emotionalzentrum, wird es dann auch nochmal als Thema hervorgehoben. Die Linie heißt Wachstum und ist hier über die Sonne im Pfeil geschalten. Eine zusammenfassende Offenheit, also auch hier wieder die Offenheit erwähnt, deren übergroße Bereitschaft, Rat zu akzeptieren, schlussendlich verdrängt wird. Emotionale Offenheit, wobei der Spirit durch Konditionierung bedroht ist. Also letztendlich ein Wachstum der Fülle, also wir haben ja hier das Tor der Fülle und des Spirits, also ein Wachstum des Spirits oder auch der Fülle darüber zu erlangen, indem man eine Offenheit hat und Rat annimmt. Gerade als Königin ist das ja ein ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise hat man ja jede Menge Ratgeber, damit man dann seine Regentschaft ja auch ausüben kann. Und hier als Thema, dass die Offenheit, die sie ja hat, durch Konditionierung von außen dann bedroht ist. Jetzt in ihrem Falle, in ihrer Kindheit und Jugend über John Conroy ihr Spirit, ihre Geisteshaltung, also die selbstbestärkende, angehende Königin zu sein, durchaus bedroht wurde, wo sie ja aber es geschafft hat, sich auch dem Widerstand entgegenzusetzen. Und dieses Thema finden wir dann auch weiter, also als sie dann den Thron bestiegen hat. Da war zu der Zeit der Premier Minister Lord Melbourne an ihrer Seite, mit dem sie ja dann zusammengearbeitet hat. Und der wurde ja ein väterlicher Ratgeber dann auch und hat dann auch letztendlich Aufgaben wie eines Privatsekretärs dann übernommen an ihrer Seite und wurde dann ihr engster Ratgeber und hat ihr dann auch gerade in der ersten Zeit über die Hürden hinweggeholfen, dass sie ja nicht gut vorbereitet wurde auf ihre Rolle, hat Wissenslücken in ihrer Bildung gefüllt. Und gerade in dieser Zeit handelte die Königin noch sehr unerfahren und emotional, was dann auch dazu führte, dass es zu verschiedenen politischen Affären kam. Und da stand er ihr halt väterlich zur Seite. Sie hatte auch schon in ihrer Kindheit, in der sie, wie gesagt, sehr isoliert aufgewachsen ist und auch als nicht besonders, also auch wirklich als schwer empfunden hat, hatte sie noch einen Onkel, nämlich den Onkel Leopold, das war der belgische König, der auch ein väterlicher Ratgeber war und den sie dann auch sehr schätzte und der auch noch später Einfluss auf sie hatte und auch auf ihre Regentschaft. Dadurch, dass die Königin eben auch noch sehr jung war und dadurch unerfahren und emotional gehandelt hat, mehrfach, hat man sich dann im Volk erhofft, dass sie sich verheiratet, damit ein Heiratskandidat einen mäßigen Einfluss auf sie hat. Und König Leopold, also wie gesagt auch ein väterlicher Ratgeber von Königin Victoria, hat dann auch aus eigennützigen Gründen einen Heiratskandidaten arrangiert, und zwar ihren Cousin Prinz Albert, und hat dann die beiden zusammengebracht, und das hat auch dann sofort gut funktioniert. Die Königin verliebte sich in den Prinzen und hat dann sehr schnell auch um seine Hand angehalten. Und auch aus dem Grund, dass sie selber das Bedürfnis nach Unterstützung und Beschützung und Schutz hatte. Und das Glück dieser beiden war tatsächlich, dass sie dass sie das miteinander verband, dass beide eine unglückliche und lieblose Kindheit hatten, dass beide sehr romantisch veranlagt waren. Und auch die gemeinsame Liebe zur Musik hat sie miteinander verbunden. Gerade diese Liebe zur Musik und auch diese sehr große Romantik zwischen den beiden, das können wir in ihrem Chart einmal natürlich ablesen, auch wieder im Tor 55. Und auch mit dem Tor 22 sind wir hier in der Sexualität, was die Lust anbelangt, im romantischen Schaltkreis, also große Romantiker, das Tor 55 im Inkarnationskreuz, wo es um die Verliebtheit, der Verliebtheit willen geht, wo es um romantische Gefühle geht, um diese Stimmung, um Briefe schreiben, um die Musik. Und Prinz Albert, der hat das gleiche Kreuz wie sie, nur dass er das genau auf der andere Seite hat, also er hat dann das Tor 55 in der Persönlichkeitserde. Also hier können wir sehr schön sehen, wie diese starke Romantik, diese Verliebtheit in beiden Charts zu finden ist. In den ersten Jahren hatte Prinz Albert allerdings keinen Einfluss und Mitspracherecht bei der Königin, weil die Königin streng Privat- und Herrscheramt voneinander trennte und da auch sehr, sehr emotional war. Darunter litt Prinz Albert, der sich mehr erhofft hatte und vor allen Dingen ja auch eine politische Bildung erfuhr und auch als politischer Ratgeber sich diese Rolle erhofft hatte als Prinzgemahl. Das ändert sich dann erst mit der Schwangerschaft und der Geburt des ersten Kindes, wo er dann, weil es der Königin dann auch in dieser Zeit immer ziemlich schlecht ging, wurde er dann auch zum ersten Mal politisch aktiv. Das war dann, sie war schon ziemlich kurz nach ihrer Hochzeit, wurde sie schwanger. Und sie war auch während ihrer Schwangerschaft und Geburten immer sehr jähzornig, temperamentvoll und hatte dann auch Depressionen und war sehr launenhaft. Und in dieser Zeit war sie dann meistens auch dann nicht in der Lage, wirklich dann zu regieren. Und wie gesagt, Prinz Albert hat dann bei der ersten Schwangerschaft des ersten Kindes, dann ist er zum ersten Mal politisch aktiv geworden. Was sie allerdings nicht besonders gern erstmal gesehen hat. Und dann hat aber der Premierminister Melbourne, als er dann den Abschied eingereicht hat, das war einige Jahre nach der Hochzeit, hat er der Königin geraten, dass der Prinz sie politisch beraten sollte. Und er hat dann auch quasi die Rolle des Privatsekretärs inoffiziell übernommen. Er war zwar nicht der Privatsekretär, aber war halt die Macht hinter dem Thron letztendlich und war als Berater tätig, was wir ja, wie gesagt, im Tor 55 in der fünften Linie bei ihr sehr schön sehen können, dass es ganz wichtig war, damit es zu dem Wachstum der Fülle des Spirits und auch letztendlich der Macht kommen konnte, auch gerade übergreifend gesehen auf dieses viktorianische Zeitalter letztendlich, kann man in dem Tor 55 sehen und welchen Einfluss, wichtigen Einfluss eben die Ratgeber dann auch bei ihr hatten. Die 21-jährige Verbindung zwischen Königin Victoria und Prinz Albert galt übrigens als sehr glücklich, abgesehen von einigen kurzen Episoden. Und er hat sie, wie gesagt, sehr stark beeinflusst und es wurde nachgesagt, dass er der eigentliche König und Premierminister gewesen sei, sogar beides in einem. Dann mit 42 Jahren wurde sie dann schon Witwe und das war für sie ein sehr, sehr schwerer Schicksalsschlag, wovon sie sich viele, viele, viele Jahre nicht erholt hat und sich auch zurückzog und auch wirklich teilweise ihre Trauer Absurditäten annahm. Sie trug nur noch Schwarz, hat einen richtigen Schrein aufgebaut im Palast und hat auch fast nicht mehr am öffentlichen Leben dann teilgenommen. Sie wurde 1861 mit 42 Jahren Witwe und ab 1875, also über 10 Jahre später, fing sie dann wieder mehr teilzuhaben am öffentlichen Leben und hat sich zu einer Landesmutter entwickelt und wurde ein Symbol des British Empire. Und hier sieht man sehr schön auch die Entwicklung ihres Inkarnationskreuz, nämlich die Rolle, die sie hier einnimmt im zweiten Viertel, also ihre Macht auszuweiten, materiell erfolgreich zu sein, das Materielle zu sichern und damit die Form, die Materie zu mutieren, zu verbessern, zu verfeinern und wie gesagt auch diese Macht auszuweiten im Hier und Jetzt auf diese selbstbewusste Art und Weise. Dass es für sie bedeutete, in der ersten Lebenshälfte tatsächlich erstmal blind dieses Vielbeschäftigtsein, dieses Charismatische, diese Macht auch zu leben. Teilweise dann schon strukturiert über ihre Ratgeber, was ja mit dem Kanal 2034 ganz wichtig ist, dass es jemanden gibt, der hier Bewusstheit reinbringt, auch wenn sie selber über den Kanal 5720 über eine gewisse Bewusstheit, also Intuition dann schon auch verfügte, aber mit der 10-20 es letztendlich dann auch brauchte, weil es auch unbewusst ist, bis sie sich dessen bewusst wurde. Und dann mit dem Tod des Prinzen, ja, sie vielleicht in dem Sinne nicht erwachte, aber sich auf jeden Fall zurückzog und gestorben ist, also etwas in ihr auch gestorben ist, wo sie ganz lange dann auch dort war, bis sie dann wieder Phönix aus der Asche als diese Landesmutter dann auch wieder hervorgekommen ist und dass auch dann diese Ausweitung der Macht darstellen konnte. Und dieser Rückzug wurde auch unterstützt, wie vorhin schon erwähnt, mit dem Tor 13 in der vierten Linie, einmal im Design Merkur und einmal im Persönlichkeits-Jupiter, wo es in der Linie heißt, Ermüdung im Tor der Zurückgezogenheit und des Rückzugs, als Lernlinie der Punkt der Erschöpfung, den man schließlich erreicht, wenn man zu müde zum Kämpfen ist. In der Erhöhung die Erneuerung, die mit einem Waffenstillstand einhergeht und schlussendlich zu einer Neubelebung führt. Offenheit, die zu Erschöpfung und dem Bedürfnis nach Stille führt. Und in dem Fall emotionale Erschöpfung, Beschwichtigung und Rückzug, eine Rolle, in der Offenheit eine Verwundbarkeit darstellt. Also hier wird es sehr schön beschrieben, was für sie als Thema angelegt war, einmal diese Offenheit zu haben, wie wir das mit den Ratgebern ja auch schon gesehen haben, also offen zu sein, zuzuhören, um Erfahrungen zu bekommen, damit sie ihre Regentschaft ausüben konnte. Und dann diese Ermüdung, Ermüdung dann auch erhält und was sie dann emotional erschöpft und sie sich dann zurückzieht, nämlich mit dem Tod ihres Mannes. Und sie dann hier in dieser Zurückgezogenheit Dinge verarbeiten kann, reflektieren kann, um dann daraus gestärkt auch wieder hervorkommen zu können. Und damit dann auch wiederum zu wachsen und die Möglichkeit auch erhält, dann wie der Phönix aus der Asche wieder emporzusteigen und diese Macht dann auch zu demonstrieren. Diese Machtausweitung, auch gerade hier auf der materiellen Ebene, ich meine, wie gesagt, es war die Blütezeit für das British Empire, diese viktorianische Zeit, ein Sinnbild, und sie hat das mit ihrem Wesen, mit ihrer Energie absolut präsentiert. Sie musste eigentlich nur sein, und das hatte Wirkung weil sie die Königin war, auf das ganze Land. Dieses charismatische, machtausweitende im Hier und Jetzt, um die Form zu erhalten, zu verbessern, auch indem sie sehr fruchtbar war, Königin Victoria. Sie hat nämlich 9 Kinder gezeugt und hat dann auch dafür gesorgt, auch wenn sie kein besonderes gutes Verhältnis sehr zu ihren eigenen Kindern hatte und nicht sehr mütterlich war, aber durch die Heiratspolitik, die sie angestrebt hat, und über die Verheiratung, dass sie ihre Kinder über ganz Europa verheiratet hat und ihr überall die Gene verstreut hat, einmal die Macht und das Empire eben auszuweiten und materiell auch abzusichern. Und auf der anderen Seite auch über diese familiären Beziehungen in ganz Europa auch eine Friedenssicherung zu erhalten. Und den Frieden findet man auch durchaus in ihrem Chart, nämlich im Tor 11, gleich 3-mal. Ja, abschließend kann man wirklich sagen, dass sie ihre Sonne zum Leuchten gebracht hat, darüber, dass sie sehr selbstbewusst auf eine charismatische Art und Weise fruchtbar war, als manifestierende Generatorin, sehr individuell, kreativ und auch melancholisch. Und erfolgreich im Stamm auf diese emotionale Art und Weise auch daran war, den Stamm zu erweitern, Verbindungen einzugehen, sowohl auf der emotionalen Seite wie auch auf der Überlebensseite der Milz, also den Drang hatte aufzusteigen, den Stamm zu sichern, das Materielle zu sichern. Und ja, wie der Phönix aus der Asche dann zu kommen mit dieser verführerischen, charismatischen Spirit, diese Macht dann selbstbewusst im Hier und Jetzt auszudrücken. Ja, das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.